Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist nach 3 Tagen zu Ende und sie hat tiefe Spuren hinterlassen. Viele Teilnehmer sehen das gute Verhältnis der Europäer mit den USA in Gefahr. Ausschlaggebend war die Rede von US-Vizepräsident Vance. Er hatte der EU und speziell Deutschland ein mangelhaftes Demokratieverständnis vorgeworfen. Außerdem waren die USA in der Ukraine-Politik vorgeprescht. Sie wollen nächste Woche mit Russland verhandeln. Die Europäer treffen sich morgen zu einem Sondergipfel in Paris.
Die Bühne ist abgebaut, aber das, was hier gesagt wurde, wird lange nachhallen. Nach der Rede von Vizepräsident Vance am Freitag müssen wir fürchten, dass unser gemeinsames Werteverständnis nicht mehr ganz so gemeinsam ist. Die 61. Sicherheitskonferenz könnte ein historischer Wendepunkt sein. Der US-Vizepräsident, der überraschend die wertebasierte Zusammenarbeit in Frage stellt und Konkretes etwa zur Ukraine schuldig bleibt, hat Europa aufgerüttelt. Der Begriff Wake-up-Call, Weckruf, wird zum Wort des Wochenendes. Aber was folgt daraus? Im ARD-Bericht aus Berlin sagt die Außenministerin, Europa müsse Stärke zeigen, dürfe sich Ukraine Friedensgespräche über den Kopf hinweg nicht bieten lassen. Dazu müsse Europa, besonders Deutschland, noch entschlossener auftreten.
Wenn wir verhindern wollen, dass andere über unsere Freiheit und Sicherheit entscheiden, dann müssen wir als Europäer klar sein, Deutschland ist das größte Land in Europa. Wenn Deutschland hier eine Rolle spielen möchte, dann muss man auch die Kraft und die Verantwortung in die Hand nehmen.
Am Vormittag postet die EU-Außenbeauftragte Kallas ein Foto auf X. Die anwesenden EU-Außenminister treffen sich zum Frühstück. Demonstrative Geschlossenheit. Beginnt nun also die europäische Zeitenwende? Es gibt Zweifel.
Wir sprechen seit mehr als 10 Jahren von der Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie. Es gab so viele Weckrufe. Die Politik hat immer wieder von der Stunde Europas gesprochen. Sei es nach der Annexion der Krim, nach der ersten Wahl von Donald Trump. Es ist nie wirklich etwas Durchschlagendes passiert.
Ob diese Münchner Sicherheitskonferenz wirklich ein Wendepunkt ist, entscheidet sich womöglich schon morgen in Paris. Wenn sich die europäischen Staats- und Regierungschefs kurzfristig treffen und über die neue Lage beraten.
In Paris dürfte es also vor allem darum gehen, welche Rolle die Europäer bei der Suche nach einem Frieden in der Ukraine spielen werden. Die EU befürchtet, bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland außen vor zu bleiben. Bisher ist nur klar, das Treffen soll in Saudi-Arabien stattfinden. Und wir fragen nach in den USA. Marion Schmickler, wann will sich Trump denn mit Putin treffen? Gibt es schon einen konkreten Termin?
Herr Donald Trump und Wladimir Putin haben ja in dieser Woche zum ersten Mal telefoniert und vereinbart, dass sie sich treffen, aber noch nicht, wann sie sich treffen. Es wird allerdings schon in den kommenden Tagen erste Sondierungsgespräche in Riyadh geben. Da werden für die Amerikaner unter anderem der Außenminister Rubio dabei sein. Und noch heute wollen sich der Sicherheitsberater von Trump und auch sein Nahostbeauftragter aufmachen in Richtung Riyadh. Und Rubio hat schon vorher gesagt, in den nächsten Tagen werde sich zeigen, wie ernst Wladimir Putin es meine mit einem Frieden in der Ukraine.
Was hören Sie denn aus Washington? Will Trump allein mit Putin verhandeln oder werden die Europäer und die Ukraine mit am Tisch sitzen?
Na, im Moment lassen sich die Amerikaner nicht wirklich in die Karten gucken. Donald Trump ist genau das gefragt worden, ob die Ukraine zum Beispiel mit am Tisch sitzen soll. Und da hat er ausweichend geantwortet. Auch was die Rolle der Europäer angeht, herrscht alles andere als Klarheit. Die Amerikaner haben den Europäern einen Fragebogen geschickt, in dem sollen sie unter anderem beantworten, wie viele Soldaten sie zur Verfügung stellen könnten, sollte es denn zu einem Friedensplan kommen. Aber in Riyadh, das hat Marco Rubio auch gesagt, sollen die Europäer nicht mit dabei sein. Er hat aber auch beschwichtigt und hat die Sorgen und Bedenken der Europäer heruntergespielt und hat gesagt, dies seien ja nur erste Gespräche. Sollte es zu wirklichen Verhandlungen kommen, dann sollten auch die Ukraine und auch die Europäer eingebunden werden.
Vielen Dank, Marion Schmickler aus New York. Dass sich demnächst auch die Präsidenten Trump und Putin treffen wollen, sieht Russland als Chance. Kreml-Sprecher Peskow nannte das jüngste Telefonat ein Signal für einen Dialog. Die Gespräche in München kommentierte Moskau dagegen nicht.
Im russischen Staatsfernsehen ist die Münchner Sicherheitskonferenz kein besonders großes Thema. Der Tenor, Europa sei ohnehin im Sinkflug, Russland im Aufwind, gemeinsam mit den USA. Im Kreml heißt es, die Beziehung zwischen den beiden Ländern habe eine wesentliche Wende vollzogen. Das ist ein starkes Signal, dass wir nun versuchen werden, Probleme durch Dialog zu lösen. Jetzt werden wir über Frieden sprechen, nicht über Krieg. Ein Dialog nur zwischen Russland und den USA? Gestern Abend jedenfalls haben die Außenminister beider Länder schon miteinander telefoniert. Das russische Außenministerium schreibt dazu auf seiner Webseite, dass bei dem Gespräch aktuelle internationale Fragen erörtert wurden, darunter auch die Regelung der Ukraine-Frage. Zurzeit aber sind auf den Straßen von Moskau immer noch die Plakate zu sehen, um Freiwillige für die sogenannte Spezialoperation anzuwerben, wie der russische Krieg in der Ukraine hier immer noch genannt wird. Das Tauwetter zwischen Russland und den USA ist aber durchaus schon Thema bei den Menschen in Moskau. Ich glaube, dass es irgendeine Verbesserung der Beziehungen geben wird. Wirtschaftliche und politische Veränderungen, auf die wir alle schon sehr lange warten. Wir schauen mal, den Amerikanern darf man nicht trauen. Wichtig ist, dass die Länder sich versöhnen. Verstehen Sie? Das kann doch nicht so weitergehen. Einen genauen Zeitpunkt, wann sich Putin und Trump treffen könnten, nannte auch der Kreml nicht. Nur so viel, das Treffen brauche noch viel Vorbereitung.
Vor genau einem Jahr starb der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny unter ungeklärten Umständen in einem Straflager. Weltweit wird heute an ihn erinnert. In Moskau haben sich hunderte Menschen an Nawalnys Grab versammelt, trotz Einschüchterung durch die russischen Behörden. Seine Frau Julia Nawalnaja rief dazu auf, den Kampf ihres Mannes für ein freies und friedliches Russland fortzusetzen. Wenige Tage nach dem Anschlag in München war gestern auch Österreich Schauplatz eines islamistischen Verbrechens. Ein 23-jähriger Asylbewerber aus Syrien stach in Villach wahllos auf Passanten ein. Dabei wurden ein 14-Jähriger getötet und 5 weitere Menschen verletzt. Die Behörden sprechen von einem Anschlag mit IS-Bezug. Villach ist die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes Kärnten, nahe der Grenzen zu Slowenien und Italien. Die Tat ereignete sich in der Innenstadt, die bei Touristen beliebt ist.
Villach steht unter Schock. Hier am Tatort trauern sie gemeinsam um den 14-jährigen Jungen, der gestern mitten in der Stadt erstochen wurde, nehmen Abschied.
Ich bin komplett geschockt. Und dann geht er auf ein Kind los. Ich meine, das ist ja nicht mehr normal, oder?
Es trifft uns alle sehr. Er war ein sehr guter Freund. Er hat immer auf jeden aufgepasst und hat versucht zu helfen, wo es geht.
Gestern Nachmittag attackiert ein 23-jähriger Syrer wahllos Menschen mit einem Klappmesser. Ein Junge stirbt, mehrere Passanten werden verletzt. Die Behörden sprechen von einem Terroranschlag. In der Wohnung des Attentäters habe man Flaggen des sogenannten Islamischen Staats gefunden.
Ein islamistischer Anschlag mit IS-Bezug eines Attentäters, der innerhalb kürzester Zeit sich offensichtlich, so der Stand der Ermittlungen, über das Internet online radikalisiert hat.
Wenige Minuten nachdem der Tatverdächtige zusticht, wird er gestoppt. Ein Essenslieferant, ebenfalls aus Syrien, fährt den Täter mit dem Auto an. Kurz danach kann dieser festgenommen werden.
Und ich möchte gleich zu Beginn meines Statements auch den aufrichtigen Dank an den Einsatz jenes Syrers richten, der mit seiner couragierten Vorgehensweise Schlimmeres verhindert hat.
Auch dieser Attentäter ist den Behörden im Vorfeld nicht aufgefallen. Das soll künftig verhindert werden. Der österreichische Innenminister kündigte heute erste politische Konsequenzen an. Asylberechtigte aus Syrien und Afghanistan sollen künftig massenhaft überprüft werden, auch ohne konkreten Anlass.
Eine Woche vor der Bundestagswahl haben Zehntausende Menschen in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Trotz eisiger Temperaturen war der Bebelplatz und die Straße unter den Linden voller Menschen. Und 30.000 wollten ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz. Kirchenvertreter riefen in ihren Reden zum gegenseitigen Respekt auf und zur Achtung der Menschenwürde. Ein Höhepunkt der Kundgebung war der Auftritt von Herbert Grönemeyer. Es ist eine Einigung im Eiltempo. Nach nur 3 Wochen Verhandlungen haben sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Der betrifft etwa 192.000 Beschäftigte. Nach Gewerkschaftsangaben ist es das erste Mal seit 9 Jahren, dass die EVG ohne Streiks zu einem Abschluss mit der Bahn kommt.
Es ist vollbracht. Nach intensiven Verhandlungen in der 3. Runde steht der neue Tarifvertrag zwischen EVG und Deutscher Bahn.
Ja, wir haben heute Nacht nach einem harten Verhandlungsmarathon ein Tarifergebnis mit der Deutschen Bahn errungen, mit dem wir zufrieden sein können.
Insgesamt bekommen die EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn 6,5% mehr Lohn. Die EVG hatte 7,6% gefordert. 33 Monate beträgt die Laufzeit. Ziemlich lang und im Sinne der Deutschen Bahn, die in der Sanierung steckt und Planungssicherheit braucht. Zudem soll es Zusatzzahlungen für Schichtdienstbeschäftigte geben. Und eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2027.
Ich bewerte es als ausgewogenes Ergebnis. Auf der einen Seite wollen wir der Sanierung Rechnung tragen mit einer langen Laufzeit, wo wir Planungssicherheit haben. Und auf der anderen Seite auch für Mitarbeitende Sicherheit zu geben mit einem Kündigungsschutz und gleichzeitig auch Möglichkeiten der Gehaltserhöhung.
Die Tarifbeschlüsse sollen auch für die angeschlagene Güterverkehrstochter DB Cargo gelten. Allerdings nur, wenn deren Sanierung erfolgreich verläuft. Dass die Einigung so vergleichsweise schnell und ohne Warnstreiks gelungen ist, liegt auch an der nahenden Bundestagswahl. Deutsche Bahn und EVG fürchten einen Politikwechsel, nachdem Kanzlerkandidat Friedrich Merz angekündigt hatte, Gelder für die Bahn zu streichen und den Konzern aufzuspalten in Netz und Betrieb. Die Gewerkschaft befürchtet, dass Arbeitsplätze verloren gehen könnten und ist deshalb zufrieden mit einem Tarifergebnis noch vor der Wahl.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Tabellenschlusslicht Kiel gewonnen. Die Hessen siegten vor eigenem Publikum mit 3:1. Zuvor gab es einen Erfolg für Hoffenheim im Abstiegskampf. Die TSG schlug Bremen ebenfalls mit 3:1.
Hoffenheim jubelt über einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Dabei geht es aus Sicht der in Weiß spielenden TSG nicht gut los in Bremen. 7. Minute, nach Schmiedflanke köpft Verteidiger Nsoki den Ball unhaltbar ins eigene Tor. Das frühe 1:0 für Werder Bremen. Doch die Gäste wenig beeindruckt vom frühen Rückstand. Nach einer knappen halben Stunde der verdiente Ausgleich durch Anton Stach, der in seiner Jugend für Werder gespielt hat, 1:1. Kurz vor der Pause gelingt den Gästen eine Kopie ihres ersten Treffers. Diesmal ist Tom Bischoff der gefeierte Torschütze. Hoffenheim dreht die Partie gegen insgesamt erstaunlich abwehrschwache Bremer. Nach 63 Minuten und dieser Flanke von Kramaric die Entscheidung zugunsten der Hoffenheimer. Gift Orban zum 3:1 Endstand. 3 Tore und 3 Punkte, die gut tun im Abstiegskampf.
Die Tabelle, die Bayern bleiben auf Kurs in Sachen Meisterschaft, gefolgt von Leverkusen. Frankfurt festigt Platz 3 vor Leipzig. Bremen ist 10. Hoffenheim jetzt mit 7 Zählern vor der Abstiegszone mit Heidenheim, Bochum und Holstein Kiel.
Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz gewinnt Franziska Preuß die Goldmedaille in der Verfolgung. Ihr erster Weltmeistertitel in einem Einzelrennen. Im Sprint hatte Preuß schon Silber geholt und geht damit in der Lenzerheide als 2. ins Jagdrennen. Schnell schiebt sie sich ganz nach vorne. Vor allem am Schießstand ist die 30-Jährige der Konkurrenz weit überlegen. 20 Schuss, 20 Treffer. Preuß ist Verfolgungsweltmeisterin und gewinnt vor der Schwedin Elvira Öberg und Justine Pressas-Boucher aus Frankreich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Februar.
Hoher Luftdruck und trockene Kaltluft sorgen vielerorts für freundliches Wetter. Nachts wird es weiterhin klirrend kalt. Heute Nacht ist es meist klar oder nur locker, im Süden auch dichter bewölkt. In Alpennähe fällt noch etwas Schnee bis morgen Vormittag. Sonst bleibt es meist trocken und es ist verbreitet freundlich, teilweise auch den ganzen Tag sonnig. Wolken gibt's vor allem über den Bergen. Heute Nacht im Osten teilweise sehr strenger Frost, am wenigsten kalt an der Nordsee mit knapp unter 0 Grad. Im Osten morgen weiterhin frostig, sonst wieder oft um 0, im Westen immerhin 3 bis 6 Grad. Donnerstag ist es neben ein paar Wolken bewölkten Feldern oft sonnig und trocken. Auch Mittwoch viel Sonnenschein, im Nordwesten allerdings windig. Donnerstag neben Sonne auch mal dichtere Wolken, in der Westhälfte einzelne Schauer und dort wird es auch deutlich milder.
Um 22.45 Uhr in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni. Zwischen allen Stühlen, wie die Europäer versuchen wollen, in den Ukraine-Verhandlungen überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Und The Köln Concert, die unglaubliche Geschichte des erfolgreichsten Jazz-Solo-Albums aller Zeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.